Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Die Sonne kommt raus und wir haben Rekordtemperaturen, aber was bringt's? Und damit hallo zusammen an diesem Montag zum Update-Podcast. Ja, viele Medizinerinnen und Mediziner haben ja am Anfang der Corona-Pandemie gesagt, dass hohe Temperaturen und die Sonne das Virus killen könnte oder zumindest das Immunsystem bei uns so stärken, dass wir weniger anfällig für die Krankheit Covid-19 sind. Ist das wirklich so? Können steigende Temperaturen Corona aufhalten? Das klären wir heute. Außerdem fragen sich viele, wann geht's wieder zurück? Zurück in den Alltag ohne Kontaktbeschränkungen bei uns? Angela Merkel gab heute noch keine Entwarnung.
Sobald es die gesundheitlichen Situationen zulässt, werden wir selbstverständlich zu dem freien Leben, wie wir es kennen, zurückkehren. Das ist kein regelloses Leben, das wissen Sie. Es gab immer schon Gesetze, die man einhalten muss, aber das, was wir hatten und auf das, was wir stolz waren, das wollen wir natürlich wieder erreichen. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Österreich wurde da schon ein bisschen konkreter. Nach Ostern wird dort das öffentliche Leben wieder nach und nach hochgefahren. Auch das schauen wir uns genauer an. Und wir sorgen heute auch für Zerstreuung und Ablenkung in dieser Corona-Zeit. Wir reden nämlich über Pinguine, die können unter Wasser sprechen. Was sie da genau reden, erfahrt ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das Corona-Krisenkabinett der Bundesregierung hat heute wieder mal getagt. Es ging um Einreisebestimmungen, Hilfe für Unternehmen und um Schutzausrüstung. Und zu all dem hat sich eben auch nochmal Kanzlerin Angela Merkel geäußert. Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion sortiert das zusammen mit uns. Fangen wir mal an bei den konkreten Änderungen, die anstehen. Es soll ja zum Beispiel Änderungen bei der Einreise geben.
Ja, ab Freitag gilt quasi eine Quarantänepflicht und das für alle Länder. Also wer mehrere Tage im Ausland war und wieder nach Deutschland will, der soll 2 Wochen in Quarantäne gehen. Ausnahmen gibt es für Pendler, für Lkw-Fahrer und für medizinisches Personal. Die Regeln kann die Bundesregierung nicht direkt vorschreiben, sondern nur als Empfehlung an die Länder formulieren. Die müssen das Ganze umsetzen und auch kontrollieren. Die Kanzlerin hat erklärt, diese neue Regel hat vor allem damit zu tun, dass das Robert-Koch-Institut in Zukunft keine einzelnen Risikogebiete mehr ausweist, sondern die ganze Welt quasi als Risikogebiet sieht.
Je länger diese Schutzmaßnahmen dauern, desto mehr leiden natürlich auch die Unternehmen, die Selbstständigen. Da kommt nichts in die Tasche. Die Bundesregierung will da jetzt aber nochmal mit neuen Krediten helfen.
Ja, es geht darum, dass kleine und mittlere Betriebe schneller Kredite bekommen. Denn es gab ja in den letzten Wochen immer wieder Kritik, dass die Kreditvergabe zu lange dauert, weil die Banken zu lange prüfen und dass dann vor allem kleinere Unternehmen schon pleite sind, bevor ihnen überhaupt geholfen werden kann.
Und mit dem neuen Programm soll man das jetzt verhindern können?
Ja, die Bundesregierung plant, dass die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, mit dem Programm Kredite vergeben kann, ohne vorher groß zu prüfen. Und der Staat haftet dann für die Kredite, und zwar zu 100%. Bis zu 800.000 Euro an Kredit sind möglich für Firmen ab 10 Mitarbeitern. Wenn die Firma nachweist, dass sie Ende letzten Jahres, also vor der Corona-Krise, noch keine finanziellen Schwierigkeiten hatte. Finanzminister Olaf Scholz sagt, dass es darum geht, dafür zu sorgen, dass kleine und mittlere Betriebe durch die schwierige Zeit durchkommen und dann auch noch da sind, wenn es wieder aufwärts geht.
So, anderes Problem bei uns in Deutschland: Es gibt zu wenig Schutzausrüstung, zu wenig Mundschutz, zu wenig Kittel für die Ärzte in den Kliniken. Hat die Regierung da eine Lösung?
Es gab dazu nichts wirklich Konkretes. Die Kanzlerin hat nur gesagt, dass Deutschland aus der Corona-Pandemie lernt, dass das Land Schutzkleidung häufiger als bisher selbst herstellen muss. Ansonsten ist sie recht schwammig geblieben, hat erklärt, man sei bei der Versorgung mit Masken vorangekommen, aber nicht so, wie man sich das wünsche. Mit dem Thema soll sich dann demnächst das Wirtschaftsministerium nochmal beschäftigen.
Wie sieht's aus mit den Schutzmaßnahmen bei uns in Deutschland? Gilt ja immer noch eine Kontaktsperre. Gab es da Infos dazu, wann das möglicherweise gelockert werden könnte?
Die Bundesregierung will sich da noch nicht festlegen. Auf jeden Fall, das hat Merkel betont, gibt es keine Lockerungen vor dem 19. April. Merkel sagt, es ist noch nicht geraten, über ein Datum zu sprechen. Es gäbe viele Vorschläge, aber was davon wie angewendet werde, sei noch nicht klar. Und dass der Gesundheitsschutz selbst dann im Vordergrund stehen wird, wenn Maßnahmen irgendwann wieder gelockert werden. Sie sagt, ja, wir sind einen Schritt vorangekommen, was die Zahl der Infizierten angeht, die Verdopplungsrate, die Zahl der Menschen, die wieder gesund sind. Aber es sei eben noch nicht so, dass die Entwarnung geben könne.
Ja, das ist aber wenigstens doch mal ein positives Beispiel und positive Zahlen, die wir da heute bekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute Nachmittag auch noch mal in dieser Corona-Krise geäußert. Informationen dazu waren das von Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das, was da draußen gerade passiert, das könnte vielleicht helfen. Sonne und warme Temperaturen bis zu 24 Grad heute. Von Grippeviren, da wissen wir ja, die verbreiten sich im Sommer seltener als im Winter. Ist das auch beim Coronavirus so? Darüber habe ich heute mit Grit Kienzlen, Wissenschaftsjournalistin aus unserem Team, gesprochen. Warmes Wetter, bedeutet das weniger Coronavirus-Verbreitung?
Ja, wie so oft in der Wissenschaft feststeht, nur, dass wir es in 3-4 Monaten ganz sicher wissen werden, dass wir da eine sichere Antwort auf diese Frage haben werden. Und bis dahin müssen wir mit gut begründeten Vermutungen arbeiten, denn das SARS-CoV-2-Virus musste noch keinen einzigen Sommer überstehen. Alles, was wir darüber wissen, wie sich im Sommer alles halten wird, beruht auf Vergleichen und Annahmen.
Und was gibt es da genau zu vergleichen?
Naja, es gibt zum Beispiel die anderen 4 humanen Coronaviren, die jeden Winter ihr Unwesen treiben und die für etwa 1/3 der Erkältungskrankheiten verantwortlich sind. Und der Brite Rob Aldrich, der hat jetzt gerade eine Studie veröffentlicht. Da hat er untersucht, wann die meisten Infektionen mit diesen anderen Coronaviren in Großbritannien in den 10er Jahren gemeldet wurden. Und da hat er eben gesehen, es gibt einen ganz starken Peak im Februar und nur ganz wenige Infektionen im Sommer.
Und sind diese Ergebnisse dann übertragbar auf SARS-CoV-2?
Einerseits ja, weil die anderen Coronaviren chemisch schon den SARS-Viren ähnlich sind und insofern auch unter Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit leiden dürften im Sommer. Andererseits dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir es ja bei SARS-CoV-2 mit einem pandemischen Virus zu tun haben, dem unser Immunsystem nur ganz wenig entgegenzusetzen hat und das unter anderem deshalb auch im Sommer infektiöser sein könnte als seine Coronavirus-Variante.
Warum haben es denn normale Erkältungsviren im Sommer überhaupt schwerer, sich zu verbreiten?
Da kommt tatsächlich vieles zusammen und es ist auch nicht für alle Viren gleich. Da ist erstmal das intensivere UV-Licht und die Wärme und beides, das wissen wir, schädigt einerseits Proteine und zum anderen auch DNA bzw. RNA. Es sind ja RNA-Viren. So grundsätzlich gehen die von UV-Licht kaputt. Dann haben wir natürlich im Winter viel mehr geschlossene Räume, in denen wir uns aufhalten. Und die Viren in der Luft, die werden da einfach weniger verdünnt. Die Konzentration der Viren ist höher. Und deshalb ist das Lüften dann so wichtig, dass einfach die Viren sich mal verdünnen und auch mal rausgelüftet werden. Der zweite wichtige Effekt des Lüftens ist, dass meistens auch noch ein bisschen Luftfeuchtigkeit mit reinkommt von draußen. Und das ist wichtig für unsere Schleimhäute, damit die nicht so stark austrocknen von der Heizungsluft. Und schließlich kann es auch noch sein, dass unser Immunsystem im Sommer fitter ist. Aber da ist die Forschung noch dran.
Also zweierlei halten wir fest. Zum einen kann eben der Sommer und die Verhältnisse mit hoher Temperatur die Viren kaputt machen oder eben wir haben ein stärkeres Immunsystem. Was ist denn jetzt bezogen auf das Coronavirus? Ist der Sommer da hilfreich?
Voraussichtlich ein bisschen. Vor ungefähr 14 Tagen hat der Virologe Christian Drosten das Thema mal in seinem Corona-Podcast aufgegriffen und hat sich da auf eine Studie bezogen, in der die Ausbreitung von Influenzaviren im Sommer betrachtet wurde. Und zwar bei den Influenzaviren, die jedes Jahr umgehen. Das nennt man endemisch. Und wie wir ja alle wissen, kommt die Grippewelle im Sommer zum Stillstand. Einerseits, weil es viele immungewordene Menschen gibt und andererseits, weil die Viren eben im Sommer schneller kaputt gehen.
Und dann kann man ein pandemisches Virus dagegen vergleichen. In welchem Maße wird das gestoppt? Und das wird nicht sehr stark gestoppt, aber durchaus ein bisschen. Und diese Vergleichsrechnung kann man auch anstellen für Coronaviren. Und die Schätzung ist, dass es durchaus zu einer kleinen Verlangsamung kommt. Die Schätzung ist da ungefähr, dass so eine halbe Einheit des R0-Werts abgezogen werden kann.
Halber R0-Wert, das heißt, dieser Schätzung zufolge gibt es eine halbe Ansteckung bei jedem Infizierten weniger. Mit anderen Worten, der Effekt ist wirklich nur geht so.
Infektionskrankheiten sind im Sommer deutlich weniger verbreitet als im Winter. Deshalb hatten Mediziner sich von Anfang der Corona-Krise an die Hoffnung schon gemacht, ja, dass die Übertragungsraten im Frühjahr einbrechen können. Jetzt haben wir Frühjahr und es könnte zumindest eine kleine Verlangsamung durch das Wetter und die Sonne geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist jetzt genau das Richtige, wenn es nach dem Virologen Christian Drosten oder dem Gesundheitsminister Jens Spahn geht. Radfahren als Alternative zum Bus- und Bahnfahren, wo wir ja den Sicherheitsabstand nicht so richtig einhalten können. Die Städte reagieren auch zum Teil darauf und geben Radfahrerinnen und Radfahrern Vorfahrt. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut. Und gleichzeitig, Verena, müsste diese Nachricht dich doch auch freuen als Radlerin, oder?
Woher weißt du das, Thilo?
Ja, weil du gerne Rad fährst.
Ja, klar. Wobei man auch sagen muss, dass es jetzt erst langsam an einigen Stellen anfängt und noch kein bundesweites einheitliches Vorgehen gibt. In Berlin-Kreuzberg sind auf zwei Straßen eigene Radstreifen provisorisch abgeteilt worden, sogenannte Pop-up-Radwege. Drei weitere sollen in dieser Woche ebenfalls die Zitat, pandemieresiliente Infrastruktur erweitern. So heißt das schön im Behördendeutsch. In Leipzig hat die Stadtverwaltung gerade im Eilverfahren eine Autospur vor dem Hauptbahnhof in eine Corona-Spur umgewandelt. Da ist auch eine Bushaltestelle, wo wenig Platz war. Und diese Corona-Spur ist eben nur für Menschen, die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Rad. Und wenn wir nach Österreich gucken, in Wien hat man gerade den Weg freigemacht, dass ganze Straßen für Autoverkehr weitgehend gesperrt werden können. Also da wird gerade wirklich an vielen Orten diskutiert und auch konkret schon was umgesetzt.
Aber mal ganz ehrlich, es ist ja im Moment nicht wahnsinnig voll. Die Autos sind ja sowieso nicht auf den Straßen unterwegs. Die Radfahrer haben doch genügend Platz.
Ja, könnte man vielleicht meinen, aber wenn du dir große Straßen anguckst, da sind immer noch genügend Autos unterwegs. Gleichzeitig steigt eben die Zahl von Menschen, die auf Rädern unterwegs ist, auch solche, die es vielleicht nicht so gewöhnt sind, ne, im Straßenverkehr mit vielen Autos in der Stadt Rad zu fahren, weil sie vorher eben eher Bus oder Bahn genommen haben. Und da schaffen so abgetrennte Fahrspuren schon einfach mehr Sicherheit. Auch, weil im Moment offenbar viele, die mit dem Auto unterwegs sind, das so ein bisschen nutzen, dass die Straßen freier sind und schneller fahren als sonst. Das hat zum Beispiel die Kölner Polizei der Kölnischen Rundschau bestätigt. Und das hat mir auch Raunhild Sörensen gesagt von Changing Cities. Das ist eine Bewegung, die sich für alternative Mobilität in Städten einsetzt und die gerade eben auch eine Petition zu fairen Straßen gestartet hat für ansteckungsfreie Mobilität und mehr Platz für Rad- und Fußverkehr.
Also nicht heizen, das können wir auch nochmal sagen jetzt, wenn die Straßen vielleicht frei sind. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist, Abstandsregeln, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja echt schwierig einzuhalten auf dem Bürgersteig, oder?
Ja, also ich finde es auch wirklich krass. Also gerade in Städten mit schmalen Bürgersteigen, da gehört Köln nun mal einfach dazu. Aber auch, ich habe gehört, in Wien oder auch in Städten wie Osnabrück, da sind die Fußwege dann wirklich sehr schmal. Und wenn die dann auch noch zugeparkt sind, dann hast du einfach gar keine Chance, vernünftig Abstand zu halten, wenn dir jemand entgegenkommt. Schon mal gar nicht, wenn du zum Beispiel im Rollstuhl unterwegs bist oder auch einen Kinderwagen dabei hast. Deswegen hatte übrigens der Verein Fuß e.V., der sich für Fußgänger einsetzt, empfohlen, in solchen Situationen vorsichtig auf die Fahrbahn zu wechseln, um den geforderten Mindestabstand einzuhalten. Da hat dann aber wieder die Polizei empfindlich darauf reagiert. Das sei laut Straßenverkehrsordnung eben nicht erlaubt, einfach auf die Straße, auf die Fahrbahn zu gehen und sehr gefährlich. Und auch Raunhild Sörensen von Changing Cities, die habe ich gefragt zu dieser Empfehlung und sie findet es tatsächlich eher unverantwortlich, sowas zu sagen, weil sie einfach meint, sowas müsste durch Anordnung der Verwaltung offiziell geregelt werden. Zum Beispiel, dass Autos in Wohnstraßen dann nur noch 10 Stundenkilometer fahren dürfen und Menschen, die zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, einfach immer Vorrang haben.
Ja. Verena, wir könnten aber doch eigentlich auch sagen, man sollte doch eh jetzt zu Hause bleiben und nicht auf der Straße rumlaufen. Also dann gibt es auch kein Problem.
Aber ich sag mal, wir haben jetzt nun mal keine Ausgangssperre, sondern das Gebot, Abstand zu halten. Und viele von uns bleiben ja auch viel zu Hause, aber müssen trotzdem mal kurze Wege zurücklegen zum Supermarkt oder zur Bank oder auch mal in den Park ein bisschen frische Luft schnappen bei dem schönen Wetter. Und das machen viele von uns einfach zu Fuß. Und da kommst du im Moment schneller in Bedrängnis mit den Mengen an Autos in der Stadt.
Autos momentan sind ja auch eine gute Art, möglichst ansteckungsfrei sich fortzubewegen. Also wenn man allein oder mit Vordersitz und Hintersitz auf genügend Abstand dort fährt, sollte man diese Art der Fortbewegung ja irgendwie freier lassen und nicht einschränken, deiner Meinung nach?
Ja, also man muss schon sehen, ne, wir sind jetzt hier nicht sozusagen unterwegs in Sachen Mobilität der Zukunft und Klimawandel, sondern es geht jetzt tatsächlich ein bisschen um andere Sachen. Und da spielt das Auto natürlich auch eine Rolle für Leute, die von A nach B kommen müssen und vielleicht nicht Fahrrad fahren können. Und Autos sind einfach besser als öffentliche Verkehrsmittel im Moment. Deshalb hat zum Beispiel die Stadt Düsseldorf diese Umweltspur, die sie vor einem knappen Jahr eingerichtet hat, auf der nur Busse, Fahrräder und Autos, wo Fahrgemeinschaften drin Platz haben, fahren durften. Diese Spur hat sie für den normalen Autoverkehr jetzt wieder freigegeben. Angeblich auch, um Leute davon abzuhalten, mit dem Bus zu fahren. Mhm. Darüber hat sich wiederum dann der Ortsverband vom Radfahrverband ADFC sehr aufgeregt, weil die Spur jetzt für Leute, die da noch Rad fahren, wieder deutlich gefährlicher sei. Und klar, das muss man im Moment auch sehen. Es ist natürlich dringender als sonst noch, Verkehrsunfälle zu verhindern. Das entlastet ja wieder Krankenhäuser, die sich gerade echt um andere Dinge Sorgen machen müssen. Mhm. Und damit sind wir dann doch schnell wieder da, dass es gut ist, die Fortbewegung für Menschen ohne Auto sicherer zu machen und vielleicht auch das ein oder andere Auto einzuschränken.
Wir halten fest, mehr Platz für Rad- und Fußverkehr. Es wird gerade in verschiedenen Städten umgesetzt, zum Beispiel mit sogenannten Pop-up-Radwegen. Und Straßen werden auch für den Autoverkehr gesperrt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht nach Österreich, denn nach Ostern soll da gelockert werden.
Die Osterwoche wird eine entscheidende Woche für uns sein. Es wird eine Woche sein, die ausschlaggebend dafür ist, ob die Wiederauferstehung nach Ostern, die wir uns alle wünschen, auch so stattfinden kann.
Ja, wie diese Auferstehung in Österreich genau schrittweise aussehen soll, sprechen wir darüber mit unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Clemens, wie sieht der genaue Fahrplan aus?
Also gleich Osterdienstag geht es los, dass die kleineren Geschäfte und Läden aufmachen können. Das heißt also Läden, die ja sich weniger als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, die dürfen aufmachen. Allerdings auch unter Auflagen, das muss man ganz klar sehen, die Leute können jeweils dann also auch nur einzeln rein oder zu bestimmten Mengen, dass nicht zu viel reinkommen. Dann geht es weiter ab 1. Mai. Der nächste Schritt, dann alle Geschäfte können aufmachen, auch der Einzelhandel, auch Textilunternehmen, die dann also große Ketten haben. Dann geht es weiter, bis Mitte Mai sind die Schulen zu, dann können die Schulen aufgemacht werden, immer vorbehaltlich, dass sich die Zahlen nicht verschlechtern. Wir haben eben den österreichischen Bundeskanzler gehört, der dann sagte, also wenn das jetzt in dieser, wir haben ein traumhaftes Wetter, das kann man leider Gottes gar nicht anders sagen, ist 22 Grad, ist strahlender Sonnenschein, das geht jetzt so bis Ostern durch. Und dass natürlich, wenn die Zahlen sich verschlechtern, dann ist das alles vom Tisch.
Mhm. Aber jetzt, wo du gerade die Schulen erwähnt hast, geht es der Regierung denn darum, die finanziellen Folgen der Krise klein zu halten, wenn die Läden wieder aufmachen sollen, aber gleichzeitig die Schulen zubleiben?
Ja, zum einen ist es sicherlich auch so, dass kein Staat der Welt, auch nicht Österreich, die relativ auch gut aufgestellt sind, das Geld haben, alles zu bezahlen, was aufgrund dieser Schutzmaßnahmen alles anfällt. Das ist einfach nicht drin. Das ist das eine. Das zweite ist vor allen Dingen, es brechen dann auch kleinere Betriebe und Unternehmen einfach weg. Die sind dann tot. Da können sie von mir aus dann noch größerenteils noch finanzielle Zuwendung vom Staat bekommen. Aber das war's dann. Also das ist sicherlich ein großer Aspekt. Die Wirtschaft hier ist an sich auch ganz glücklich, was das nach von Widerstart oder Comeback Österreichs, das ist vielleicht ein bisschen vollmundig gemacht. Was die Schulen angeht, das ist natürlich für Eltern und Schüler eine echte Nachricht, dass sie sagen, das geht jetzt noch weiter bis Mitte Mai. Wer auf die Kinder aufpasst, wenn die Eltern nicht können oder Mutter oder Vater jetzt berufstätig sind und sagen, ich kann jetzt nicht Wochen und Monate irgendwie die Kinder zu Hause lassen. Das ist seit Beginn der ganzen Maßnahmen, wir sind am Tag 22 inzwischen. Die Schulen sind auf, um Kinder zu betreuen, bei denen es keine Betreuung gibt. Also das wird auch bis Mitte Mai so sein.
Ja, trotzdem ist das natürlich eine ordentliche Herausforderung, gerade für Familien. Die Ausgangsbeschränkungen bzw. das Tragen von Mundschutz, Österreich ist ja recht rigide davor gegangen. Halten die Österreicherinnen und Österreicher sich an diese Regeln?
Also was ich sehe, es ist ja ab heute, die haben ja einige Tage so Vorlaufzeit, bis alle mal die Masken in den Supermärkten haben und so weiter. Was ich sehe ist, in den Supermärkten ja, aber sobald die rausgehen, eigentlich weniger. Jedenfalls hier in dem Bezirk hier, in dem 13. in Wien, in dem ich lebe. Das auch im anderen Land ist es also auch in anderen Bundesländern ähnlich. Es kommt ja dann der Nahverkehr ab nächsten Montag, dass man also überall US-Bahn, Bussen Masken anhaben muss. Oder auch von mir aus Schals, die dann also dick Mund und Nase abdichten. Das ist das Zweite. Und es wird dann auch in anderen öffentlichen Räumen auch so sein, dass es vermutlich dann in einigen Wochen so sein wird, sobald man die eigene Bude verlässt, kommt dann der Mundschutz drauf und dann geht man.
So, jetzt hat der Kanzler Sebastian Kurz heute gesagt, Österreich hat das gut gemacht, weil man so streng und hart durchgegriffen hat. Jetzt gibt's aber auch ein Bundesland, nämlich Tirol, da hat man weniger hart durchgegriffen. Tirol steht seit dem 18. März unter kompletter Quarantäne. Wie geht's da weiter?
Da wird morgen aufgelöst. Die Quarantäne, die Selbstisolation ist zu Ende. Bei fast allen Gemeinden, aber nicht bei denjenigen, die also in den Skigebieten, den populären, liegen. Nämlich, da wird ausgenommen das Passnauntal, da ist dann unter anderem das mittlerweile sehr bekannte Ischgl beheimatet, St. Anton am Arlberg und Sölln. Die bleiben alle noch bis Ostern unter Quarantäne und das wird dann erst nach Ostern geklärt, wie es da weitergehen soll. Und das Zweite ist, dass Sie natürlich dann also auch sagen, es bleibt alles bei den Ausgangsbeschränkungen so wie auch im übrigen Teil Österreichs. Das heißt, bis Ende April kann man nur raus, wenn man wie einkaufen gehen muss zur Arbeit, jemandem helfen oder halt raus, wenn man es einfach nicht mehr aushält, zum Sport und Bewegung, aber dann halt immer nur mit Leuten, mit denen man zusammen wohnt.
Ja, wenn wir uns nochmal die Zahlen anschauen, die Zahl der Neuinfektionen in Österreich mit dem Coronavirus ist seit einer Woche deutlich zurückgegangen. Bislang wurden nach offiziellen Angaben 12.000 Infektionsfälle gemeldet und 204 Todesfälle. Und deshalb will Österreich jetzt nach Ostern langsam wieder das öffentliche Leben hochfahren. Informationen waren das von unserem Korrespondenten dort, von Clemens Fehrenkotte. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, so ein bisschen Zerstreuung tut uns jetzt gut. Lasst uns über Pinguine sprechen. So reden die miteinander. So klingt eine Kolonie Kaiserpinguine. Ja, okay, ja. Wenn die an Land kommunizieren, das wusste man bisher, wie das geht, dass die Pinguine auch unter Wasser miteinander sprechen. Das ist neu und das haben sich Forscher aus Südafrika genauer angeschaut. Die haben da den Pinguin Mikrofon verpasst. Beeindruckende Sache, sprechen wir drüber mit Clemens Pütz von der Stiftung Antarctic Research Trust, die sehr viel Pinguinforschung machen. Schönen guten Abend, Herr Pütz.
Ja, schönen guten Abend.
So, Pinguine machen also auch Geräusche unter Wasser. Wie unterscheiden die sich von den Geräuschen, die es über Wasser gibt?
Ja, man hat ja eben schön gehört bei den Kaiserpinguinen, es gibt also den Ruf der Eltern, das war dieses Knattern und dann dieses Pfeifen von den Küken, die können sich da auch dran erkennen dann. Also man kann sich individuell, wissen die Eltern dann, das ist mein Küken und nicht ein anderes. Unter Wasser sind das nur so leichte Quietschtöne von maximal einer Zehntelsekundendauer.
Mhm. Und warum kommunizieren die unter Wasser?
Das ist die große Frage. Man hat jetzt erstmal festgestellt, dass sie kommunizieren oder zumindest Geräusche machen. Man vermutet, dass es Kommunikation ist. Aber welchem Zweck die dient, ist noch unerforscht. Das heißt, da müssten jetzt noch einige Forschungsprojekte laufen, um das genauer zu untersuchen. Es hat was mit der Nahrungsaufnahme zu tun, weil sie es bevorzugt machen, wenn sie Beute fangen.
Aha, okay. Also wenn sie auf der Jagd sind, dann wird sich ausgetauscht so ein bisschen.
Genau. Und dann unter Wasser. Also gerade in dem Moment, wo sie beschleunigen, um einen Fisch oder einen Krill zu greifen, dann machen sie dieses Geräusch.
Ja. Wahrscheinlich wollen sie den anderen ja auch sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt auf den Grill hier drauf, bleib mal fern. Ne? Oder vielleicht auch nicht.
Ja, ja, wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite wäre es ja ein bisschen doof, wenn ich Beute habe, dass ich den anderen sage, kommt hier rüber und esst mit. Vielleicht reicht es ja nicht für alle. Also wie gesagt, da sind noch viele Fragen offen.
Warum ist das für die Forscherinnen und Forscher so ein interessantes Thema, so eine interessante Entdeckung?
Ja, weil man kennt es von Walen, die Walgesänge unter Wasser, die ja von einem Ozean in den anderen reichen. Man kennt viele Robben, die Unterwassergeräusche machen. Und eben Seevögel, die an Land eben auch sehr laut sind, wurden aber unter Wasser noch nie untersucht. Und jetzt hat sich zumindest bestätigt, dass sie auch da Töne von sich geben, ob es jetzt Kommunikation ist oder vielleicht einfach kleine Freudenschreie, dass sie was gefunden haben, das wird sich da noch zeigen.
Weiß man denn, wie das technisch geht? Also ich meine, so Stimmenbänder, die vibrieren natürlich über Wasser anders als unter Wasser, weil das andere Druckverhältnisse sind.
Ja, und sie haben auch gar keine Stimmenbänder. Also sie machen das mit ihrer Kehle, aber da sind jetzt keine Stimmbänder. Mhm. Sie haben eine verstärkte Trachea, also Luftröhre, damit die auch nicht kollabiert, wenn sie dem hohen Wasserdruck ausgesetzt sind. Und die Lunge ist ja auch, anders als bei uns Säugern, mit Luftsäcken verbunden und relativ starr. Die kann also nicht kollabieren, aber die Luftsäcke und wie genau das dann unter Wasser vor sich geht, hat man noch gar nicht untersucht. Mhm. Also da ist noch viel Forschungsbedarf.
Ja, wir halten aber trotzdem fest, beeindruckende Tiere.
Auf jeden Fall. Und so unter Wasser dann was zu sagen, ist also wirklich eine neue Geschichte. Und es ist sehr spannend, jetzt rauszufinden, wann sie das machen und warum sie das machen.
Da treffen wir uns dann nochmal, verabreden wir uns zum Gespräch, wenn wir da weiter sind. Clemens Pütz, ganz lieben Dank fürs Gespräch von der Stiftung Antarctic Research Trust über Pinguine und wie sie unter Wasser kommunizieren. Schönen Montagabend wünsche ich Ihnen.
Ja, danke gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir hören die Woche das Update immer mit einem kleinen Tipp für zu Hause auf. Gegen die Stay-at-Home-Langeweile macht's wie, heißt diese kleine Mini-Rubrik. Heute macht's wie Victoria Beckham. Die hat mit ihren Kindern heute T-Shirts gebartigt. Zu sehen auf Instagram. Mein Name ist Thilo Jahn. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.